Der König kommt, ist schon gesagt worden, ein Text aus Markus, das heißt, unsere Serie über das Licht, das wir in der Adventszeit hatten, ist zu Ende und jetzt geht es weiter mit dem Markus-Evangelium. Nach der Bibelschule habe ich ja 3 Jahre in einer Gemeinde in Bremen gearbeitet und die hieß die evangelische Hohentorsgemeinde. Das ist ein komischer Name, aber das hängt damit zusammen, dass das Viertel in Bremen, wo die Kirche steht, das Hohentors Viertel ist. Die Straße ist die Hohentorsstraße und wir haben dann in der Hohentorsheerstraße gewohnt. Ich habe keine Ahnung, wo diese Namen alle herkommen, aber die Gemeinde hat den Namen genommen und hat sich den Psalm 24, Vers 7 als Motto genommen. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Da sind zwar die Türen hoch und die Tore weit, aber Hohentor passt hier trotzdem zu diesem Vers. Das war dann ihr Vers, den sie groß hatten und auch heute noch auf der Webpage haben. Es geht also um diesen König der Ehren, der einziehen soll. Und unsere Geschichte heute in Markus 11 ist eine ziemlich bekannte Geschichte, wird sonst eigentlich hauptsächlich am Palmsonntag genommen und gepredigt. Aber wenn man ein Evangelium fortlaufend macht, dann ist es nicht immer genau so, dass es an den üblichen Sonntagen drankommt. Und ich finde es auch trotzdem ganz gut, es einmal zu einem anderen Zeitpunkt im Jahr anzuschauen. Und wir haben bei Markus fast ein Drittel oder fast 30% seines Evangeliums behandeln ja diese letzte sogenannte Passionswoche. Und von da gesehen können wir das also nicht alles in die 2 Sonntage, Palmsonntag und Ostersonntag, packen und müssen es ein bisschen hinausziehen. Wir wollen zuerst uns die Handlung anschauen. Die Reise nach Jerusalem ist ein Spiel, aber in der Bibel ist es kein Spiel, sondern in der Bibel haben wir hier eine ausführliche Beschreibung. Eigentlich fängt diese Reise in Markus Kapitel 8, Vers 31 schon an und zieht sich dann eben bis Ende Kapitel 10 durch, die Reise nach Jerusalem. Der rote Faden, der durch diese Geschichten geht, diese Reise nach Jerusalem, wo Jesus mit seinen Jüngern auf dem Weg von Galiläa nach Jerusalem ist, sind die 3 Leidensankündigungen. Und da bei der ersten fängt also diese Reise hier an. Er begann ihnen klarzumachen, dass der Menschensohn vieles erleiden und von den Ratsältesten, den hohen Priestern und Gesetzeslehrern verworfen werden müsse. Er müsse getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und dann kommen alle möglichen Begegnungen und Geschichten und er wiederholt das nochmal und dann erst beim 3. Mal erwähnt Markus, dass sie auf dem Weg nach Jerusalem waren. Aber von den anderen Evangelien wissen wir, dass das schon alles auf dem Weg nach Jerusalem geschehen ist. Und dort sagt er ihnen noch ausführlicher, was in Jerusalem passieren wird. Und schildert ihnen genau, was ihn in Jerusalem erwarten würde. Und dann kommt im Kapitel 11 der Einzug in Jerusalem. Als sie in der Nähe von Jerusalem kamen, kurz vor Bethphage und Bethanien am Ölberg, schickte Jesus 2 Jünger voraus. Da von Bethphage aus kann man Jerusalem schon sehen, es ist sehr hoch gelegen, hat man einen herrlichen Blick auf Jerusalem. Und Jesus schickt 2 Jünger mit einem bestimmten Auftrag. Und das ist das Interessante bei den Evangelien, beim Umgang Jesu mit seinen Jüngern, dass er nie einen allein irgendwo hingeschickt hat. Könnte man sagen, gut, das ist Teil der Kultur. Es war auf den Philippinen genauso, man geht nie irgendwo alleine hin. Man muss immer jemand dabei haben. Das ist einfach aus Sicherheitsgründen. Und das ist tief in der Kultur verwurzelt. Aber ich denke, dass bei Jesus mehr dahinter steckt. Dass er, als er die 70 ausgesandt hat, er sandte sie 2 und 2. Hier schickt er wieder 2, als er später dann sie vorausschickt, um das letzte Abendmahl vorzubereiten, schickt er wieder 2. Ich denke, das Prinzip ist, Zwei sind besser als einer allein. Das haben wir in unserer Kultur etwas verlernt, weil wir sehr individualistisch sind. Und das haben wir sicher manches verloren, dass wir viel zu viel alleine machen. Und er sagte zu diesen beiden, geht in das Dorf, das vor euch liegt. Gleich, wenn ihr hineinkommt, werdet ihr einen jungen Esel angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet ihn los und bringt ihn her. Und wenn jemand zu euch sagt, was tut ihr da, dann antwortet der Herr, braucht ihn. Er lässt ihn bald wieder zurückbringen. Man muss sagen, die Jünger schneiden ja in den Evangelien oft schlecht ab. Also, was die alles falsch gemacht haben und was der Petrus alles für Unsinn geredet hat und so weiter. Aber eigentlich, wenn ich mir das hier so überlege, dann staune ich. Denn ich weiß nicht, ob ich das einfach so machen würde. Dass er ihnen sagt, sie sollen da hingehen und da einfach einen Esel nehmen und mit dem abhauen, das könnte ja wirklich völlig falsch ausgelegt werden. Das steht man ja da ganz dumm da, denn wie will man jetzt beweisen, dass man den nicht stiehlt, sondern dass man wirklich einen Auftrag hat von jemandem, der das Recht dazu hat. Jetzt mit Tom haben wir auch noch ein bisschen so über unsere Vergangenheit nachgedacht und eine interessante Begebenheit in Salzburg im Europark, da war meine Frau einkaufen und wir standen draußen und haben gewartet. Dann ging ich doch rein und habe mir noch die Zeitschriften angeschaut und er stand draußen und ich drinnen und wir haben so hin und her geredet und nachdem ich nichts gekauft habe, bin ich da wieder rausgegangen, wo wir reingekommen sind. Und schon hat uns einer geschnappt und gesagt, wir sollen bitte mitkommen. Ich habe Tom nur angeschaut und habe gesagt, hast du etwas? Typisch Tom hat er später gesagt, er hat gedacht, ob ich vielleicht was habe. Ja, und wie das dann so ist, wir gingen an den vielen Kassen vorbei und irgendwo war eine aus der Gemeinde und später dann Erna. Aber ja, wir hatten beide nichts. Aber es ist ein komisches Gefühl. Und die gehen einfach im Glauben, im Gehorsam, dass das, was Jesus gesagt hat, wirklich so ist. Dass das so zutreffen wird. Dass dort wirklich ein Esel ist und dass sie den wirklich mitbringen können. Und dass es reicht, zu sagen, der Herr braucht ihn. Was auch deutlich wird, ist natürlich, dass Jesus hier die Zukunft kennt. Dass Jesus weiß, was passiert. Wir haben mehrere Passagen in den Evangelien, wo es deutlich wird, dass Jesus natürlich die Zukunft kennt. Und das ist auch am Beginn eines neuen Jahres 2014 einfach gut zu wissen. Jesus kennt die Zukunft. Manche Ausleger meinen, dass das vielleicht alles arrangiert war, das war also schon abgesprochen und so weiter, aber ich denke, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass man arrangieren kann, wer dort gerade steht. Dass der Esel angebunden ist, das kann man arrangieren. Aber was da für Leute gerade stehen und dass die dann gerade fragen werden, was tust du da, wenn es abgesprochen ist, braucht man das nicht mehr fragen. Also ich denke, es ist deutlich, Jesus kennt die Zukunft. Und das Interessante ist, diese Aussage, der Herr braucht ihn. Soweit ich sehen kann, gibt es sonst nichts in den Evangelien, was der Herr braucht. Er brauchte nur einen Esel. Am Jakobsbrunnen hat er mal gefragt, ob er was zu trinken haben kann, aber das war nicht, weil er das brauchte, sondern weil er ein Gespräch anfangen wollte. Und wir wissen noch gar nicht, ob er dann überhaupt was zu trinken gekriegt hat oder nicht. Aber hier heißt es ausdrücklich, der Herr braucht ihn. Und auch das ist für mich ermutigend. Er braucht einen Esel. Im Alten Testament hat er durch einen Esel geredet. Also er kann es auch durch uns, durch mich. Und es ist einfach ein Vorrecht, dem Herrn dienen zu dürfen. Nicht, weil er uns braucht, sondern weil er uns gebrauchen möchte, weil es für uns zum Segen ist. Und dann machten sie sich auf den Weg und fanden außen an einer Tür an der Straße einen jungen Esel angebunden und sie banden ihn los. Einige, die dabei standen, sagten zu ihnen, wie kommt ihr dazu, den Esel loszubinden? Sie gaben ihnen zur Antwort, was Jesus gesagt hatte und man ließ sie gewähren. Das muss für die Jünger eine unheimliche Glaubensstärkung gewesen sein. Zu sehen, genau das, was Jesus gesagt hat, trifft wirklich ein. Und das gilt auch für uns heute noch, wenn wir an die vielen Verheißungen denken, die auf Jesu erstes Kommen sich bezogen oder beziehen, die sich alle wörtlich erfüllt haben, bis ins kleinste Detail, bis hinein, dass seine Kleider auf Golgatha verteilt werden und daraus darum gewürfelt wird und so weiter, dann dürfen wir wissen, dass auch seine restlichen Verheißungen über sein zweites Kommen genauso sich alle erfüllen werden. Weiter die Handlung. Sie brachten den jungen Esel zu Jesus, legten ihre Kleider auf das Tier und er setzte sich darauf. Und viele breiteten ihre Kleider auf der Straße aus, andere rissen auf den Feldern Zweige von den Büschen ab und streuten sie auf den Weg. Die Leute, die vor ihm hergingen und die ihm folgten, riefen: Hosanna! Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn, gesegnet sei das Reich unseres Vaters David, das nun kommt. Hosanna in der Höhe. Jesus, soweit wir wissen, ist alle seine Wege, alle seine Dienste zu Fuß gegangen. Außer wenn er über den See gefahren ist mit dem Boot, aber selbst da ging er ja mal zu Fuß. Aber er ist nie geritten. Und jetzt, zum ersten Mal und zum letzten Mal, in seinem ganzen Dienst reitet Jesus. Das ist schon ein kleiner Hinweis, hier ist was Besonderes. Und auch wie ausführlich die Evangelisten das erzählen. Ich meine, wie unwichtig ist es, wo der Esel herkommt und dass da zwei Jünger den geholt haben und so weiter, im Vergleich zu dem Rest. Aber das macht uns schon deutlich, da steckt viel mehr dahinter, als man vielleicht auf den ersten Blick erkennen kann. In meiner Bibel steht nur als Überschrift der Einzug des Messias Jesus in Jerusalem. In den englischen Bibeln steht meistens the triumphal entry, der triumphale Einzug Jesu in Jerusalem. Aber da müssen wir uns den Hintergrund ein bisschen anschauen. Der triumphale Einzug hat natürlich eine Geschichte. Und das ist der römische Kaiser, der Cäsar. Der, wenn der von einem Feldzug zurückkam, dann oder später auch einer von seinen Generälen, dann gab es einen triumphalen Einzug. Da gab es eine Bedingung dafür. Dafür musste man 5000 Feinde getötet haben in der Schlacht. Und dann gab es diesen triumphalen Einzug, wie wir sehen, mit weißen Pferden auf einem Wagen, mit Priestern, die daneben Weihrauch opfern und natürlich im Gefolge all die Kriegsgefangenen und all die Sachen, die sie erobert haben und so weiter und so fort. Das war ein triumphaler Einzug. Und hier kommt Jesus auf einem Eselsfohlen, hat keine 5000 Feinde getötet. Interessanterweise hat er später 5000 Feinde zu Freunden gemacht. In der Apostelgeschichte lesen wir, dass von den Zuhörern kamen es viele zum Glauben und die Zahl der gläubigen Männer wuchs dadurch auf etwa 5000 an. Das heißt, Jesus war hier kein erfolgreicher Feldwebel und deswegen scheinen auch die Soldaten, die römische Garnison, die dort gestanden ist, das völlig ignoriert zu haben. Das hat sie also nicht beeindruckt. Aber für die Juden war natürlich das eine andere Geschichte, denn es gibt hier natürlich viele Hinweise auf den König, dass Jesus tatsächlich der König ist. Die Tatsache, dass er auf einem Esel reitet, ist für die Römer kein Hinweis auf den König, aber für die Juden schon. Denn David hat offensichtlich einen Maulesel gehabt. Und als sein Sohn Salomo König werden sollte, dann sollte er eben auf dem eigenen Mauleselin reiten, die dem König David gehörte. Auch später lesen wir von Absalom, dass er auf einem Maultier unterwegs war. Das heißt, das ist passend für einen König. Natürlich in Sacharja 9, Vers 9 lesen wir das ausdrücklich. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht vor Gott und er bringt die Rettung. Er ist demütig und reitet auf einem Fohlen, dem männlichen Jungtier einer Eselin. Matthäus weist extra darauf hin, auf dieses Zitat, auf diese Stelle im Alten Testament. Markus macht das natürlich nicht, weil er nicht an Juden schreibt, sondern an Heiden, die das Alte Testament ja nicht so kannten. Für die Rabbiner damals war diese Stelle ein großes Problem. Denn es gibt ja noch eine andere Stelle. In Daniel 7 heißt es, da sah ich in meinen nächtlichen Visionen jemanden, der kam mit den Wolken des Himmels und sah aus wie eines Menschen so. Der Messias, der König, kommt mit den Wolken des Himmels und in Sacharja 9 kommt er auf einem Esel. Na was jetzt? Das kann ja nicht beides passen. Und so haben die dann eine interessante Lösung gefunden, die Rabbiner. Sie haben gesagt, das kommt drauf an. Das hängt von der Einstellung Israels ab. Ob das Volk bereit ist, den König aufzunehmen oder nicht. Wenn das Volk bereit ist und würdig ist, dann kommt er in den Wolken. Wenn das Volk nicht würdig ist und nicht bereit ist, dann kommt er auf einem Esel. Die Auslegung war zwar falsch, aber hat doch sehr gut gepasst. Denn in dieser Situation war Israel tatsächlich noch nicht bereit auf den König, der in den Wolken kommt. Und so kommt er nicht deshalb, aber passend trotzdem auf einem Eselsfohlen. Auch, dass dieser Esel noch nie beritten worden ist, was ja Markus ausdrücklich darauf hinweist, ist eine wichtige Aussage. Denn es gibt eine außerbiblische Stelle, wo deutlich gemacht wird, dass ein König nur auf einem Reittier reitet, auf dem noch nie jemand geritten ist, das sozusagen besonders ist, abgesondert ist für diesen Dienst. So ähnlich wie in allen heiligen Diensten, wenn wir nur an das Beispiel denken, ganz anderes, aber trotzdem wird es hier deutlich, als die Bundeslade von den Philistern erobert worden ist und sie dann Probleme hatten mit ihren Beulen und mit ihren Mäusen und so weiter, dann sagen ihre Wahrsager dort, sie sollen einen Wagen bauen und zwei Kühe, die gerade gekalbt haben, die aber noch nie ein Joch getragen haben. Nur die sind geeignet, dass sie diesen Wagen mit der Bundeslade zurückbringen nach Israel. Der Esel, auf dem ist also noch nie jemand gesessen. Nur, also kein König setzt sich auf ein Tier, auf dem schon jemand anders gesessen ist. Interessant ist auch noch, dass er einfach dieses Recht hat, zu sagen, der Herr braucht ihn. Er kann sich einfach ein Tier nehmen, irgendein Tier. Das ist ein Recht eines Königs. Könige hatten dieses Recht, dass sie einfach Tiere beschlagnahmen konnten. Nur der Unterschied ist, dieser König sagt dann noch dazu, dass er es zurückgeben wird. Das haben die anderen Könige alle nicht gemacht. Und dann lesen wir eben, dass viele Menschen aus der Menge ihre Mäntel vor Jesus auf dem Weg ausgebreitet haben. Auch das ist eine symbolische Handlung, die den Juden bekannt war. Denn als der Jehu König werden sollte oder als der Prophet ihm gesagt hat, dass er König werden soll, dann haben seine Generäle alle sofort ihre Mäntel ausgezogen und sie als Teppich auf die Treppe vor ihm ausgelegt und haben dann ausgerufen, Jehu ist König. Also jedes kleine Detail hier hat seine Bedeutung und ist für vom Alten Testament her offensichtlich, dass hier Jesus als der König einzieht. Ich habe mich gefragt, wie kam es dazu? Wie kamen die Leute auf die Idee, jetzt ihre Kleider da auszuziehen und auszulegen und dann eben sogar noch Zweige abzuhacken und oder vielleicht manche hatten sie mit, denn im anderen Evangelium lesen wir von Palmzweigen. Die gibt es da nicht, die mussten sie von Jericho mitbringen, aber das war normal, denn sie waren ja auf dem Weg nach Jerusalem für das Passafest und haben sie diese Zweige ausgelegt. Ich denke, für uns ist die Symbolik klar, in manchen anderen Kulturen ist das ein Riesenproblem, denn die verstehen dann überhaupt nicht, also ich weiß von Übersetzungen, wo die dann gesagt haben, verstehen wir nicht, warum legen die Jesus da so viele Probleme in den Weg, denn man Äste und Zweige in den Weg legt, dann stolpert das Tier ja. Also die Symbolik war eine andere, dass es nicht den roten Teppich ausrollen bedeutet hat, sondern dass es bedeutet hat, Schwierigkeiten zu machen. Muss man dann überlegen, wie man das dann übersetzt oder deutlich macht, dass es hier um etwas anderes geht. Wie es genau dazu gekommen ist, schreibt Markus wieder nicht. Ob die Jünger die anderen angefeuert haben oder Wie ist es dazu gekommen, wissen wir nicht. Aber es kam dazu. Es kam dazu, dass sie einen der sogenannten Hallel-Psalmen zitiert haben. Und dort heißt es in Psalm 118, und das waren Psalmen, die auf dem Weg nach Jerusalem gesungen wurden, Herr, errette uns doch. Herr, gib doch Gelingen. Gepriesen sei der, der im Namen des Herrn kommt. Im Neuen Testament lesen wir dann Hosanna, gepriesen sei Gott, gesegnet sei der, der kommt im Namen des Herrn. Das Wort Hosanna heißt im Hebräischen rette, hilf, hilf jetzt, rette jetzt. Aber es wurde dann in der Liturgie verwendet, dass es dann schließlich einfach wie ein Lobpreis war. Aber trotzdem, die Bedeutung war sicher noch bekannt. Und so dieses Rette, Herr, das Sie hier singen, hatte sicher auch wieder einen gezielten Hintergrund. Denn für Sie war klar, dieser König muss Sie von den Römern befreien. Darum ging es und darum waren Sie so glücklich. Und dann kommt, zieht er nach Jerusalem ein und dann kommt der Höhepunkt dieses triumphalen Einzugs in Jerusalem. Da heißt es, so zog Jesus in Jerusalem ein, dann ging er in den Tempel und sah sich alles genau an, weil es aber schon spät geworden war, ging er mit den 12 Jüngern wieder nach Bethanien zurück. Und man denkt, das soll jetzt das Ende dieses triumphalen Einzugs sein? Das klingt ja jetzt ganz, ganz anders. Das ist ja ein Antiklimax, ein völlig enttäuschender Abschluss. Aber auch hier weiß Markus genau, was er tut. Andere Evangelien sagen nämlich sehr wohl ein bisschen mehr, wie es gewesen ist. Aber für Markus ist jetzt ab jetzt der Tempel im Mittelpunkt. Es ist das erste Mal, dass er den Tempel überhaupt erwähnt in seinem Evangelium. Aber von jetzt an steht der Tempel bis zur Gefangennahme Jesus sehr, sehr stark im Mittelpunkt. Und Jesus kommt hier also nicht als Tourist in den Tempel, um Fotos zu machen oder um eben zu staunen, wie es dann später die Jünger gemacht haben in Kapitel 13. Als Jesus an jenem Tag den Tempel verließ, also das war später, sagte einer seiner Jünger zu ihm, Lehrer, sieh nur diese herrlichen Bauten, welch gewaltige Steine sind in diesen Mauern. Und wenn es dort heißt, Jesus hat sich alles genau angeschaut, dann heißt es nicht, er staunte über die gewaltigen Steine und die herrlichen Bauten. Er kam auch nicht als Anbeter. Er kam nicht, um Opfer zu bringen. Er kam nicht, um zu beten, sondern er kam, um zu inspizieren. Er sah sich alles genau an. Das Wort, was Markus hier verwendet, das hat er ein paar Mal schon für Jesus verwendet. Zum Beispiel in Markus 3. Und dort heißt es, zornig und erschüttert über ihre Hartherzigkeit sah er sie an. Ganz wörtlich, er sah herum. Und das ist das gleiche Wort. Da steckt also etwas Bestimmtes dahinter. Da steckt dahinter, dass er eben inspiziert, dass er sich das anschaut, wie steht es um diesen Tempel. Und das hat Gott ja auch schon im Alten Testament gemacht. In Jeremia 7 sagt er, ist denn dieses Haus, das nach meinem Namen genannt ist, in euren Augen zu einer Räuberhöhle geworden? Ja, wahrlich, auch ich sehe es so an, spricht der Herr. Und ein paar Verse weiter sagt er dann, ich habe euch gerufen, aber ihr habt nicht geantwortet. Was Jesus dann später auch noch sagt, wie oft hat er versucht, sie wie eine Henne zu sammeln und sie haben nicht gewollt. Darum werde ich jetzt mit diesem Haus, das meinen Namen trägt und auf das ihr euch verlasst, genauso verfahren wie mit Schilo. Ich werde diesem Ort, den ich euch und euren Vorfahren gegeben habe, dasselbe Schicksal bereiten. Uns sagt das natürlich nichts, Schilo. Aber Schilo war ursprünglich, wo die Stiftshütte war und wo dann drumherum gebaut worden ist. Und Schilo wurde um 1050 vor Christus von den Philistern zerstört. Und Gott sagt hier dem Volk Israel, er wird mit ihnen, mit diesem Tempel, genauso verfahren wie mit Schilo. Er wird ihn zerstören. Nun, in Malachi 3 und auf diese Stelle hat Markus ja schon am Anfang Bezug genommen, wo er den ersten Teil zitiert hat, siehe, ich sende meinen Boten, damit ihr mir den Weg ebnet. Und dann geht es weiter um den Tempel. Dann wird der Herr, den ihr sucht, unverhofft in seinen Tempel kommen. Der Bote des Bundes, auf den ihr so sehnsüchtig wartet, kommt, spricht der Herr, der Allmächtige. Eine Prophezeiung, die sich auch hier erfüllt, dass der Herr in seinen Tempel kommt. Aber eben nicht, um ihn zu neuer Herrlichkeit zu erheben, sondern wer wird es ertragen, wenn er kommt? Wer kann bestehen, wenn er erscheint? Dieses Kommen Jesu in den Tempel als König war ein Gerichtswort. Dieser Tag des Herrn ist etwas, wovor das Alte Testament immer wieder gewarnt hat. Wer kann bestehen? Aber die Juden haben natürlich das Alte Testament sehr selektiv gelesen, haben also gewisse Stellen sehr stark betont und andere völlig ignoriert. Und dadurch hatten sie völlig falsche Erwartungen. Und da muss ich mich selber immer wieder fragen, und da kann man jeden anderen fragen, wie schaut es da bei uns aus? Sind wir nicht auch in dieser Gefahr, dass wir gewisse Stellen gerne haben, die schickt man sich zum Geburtstag oder so sonst was, aber andere Stellen, die ignorieren wir. Und deswegen ist dann die letzte Frage, ist unsere Haltung. Die Juden damals haben Jesus als den politischen Retter erwartet. Das sagt uns Lukas oder die zwei sogenannten Emmaus-Jünger sagen uns das ganz deutlich. Dabei haben wir gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen würde. Und damit ist nicht gemeint von ihren Sünden, sondern von den Römern. Heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Die Jünger hatten nur dieses Ziel. Und selbst auf dem Weg nach Jerusalem, als Jesus ihnen schon gesagt hatte, was in Jerusalem passieren wird, dass er dort gekreuzigt wird und nicht als König gekrönt wird. Und trotzdem kommen zwei zu ihm und sagen, wir möchten in deinem herrlichen Reich neben dir auf den Ehrenplätzen sitzen. Einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken. Das nennt man selektives Hören oder Lesen. Nun, wir sind wahrscheinlich viel bescheidener. Also keiner von uns würde sich anmaßen zu sagen, also wir möchten zu deiner Rechten und zu deiner Linken sitzen. Wir sind zufrieden, wenn wir irgendwo weit weg in der Ecke sitzen dürfen. Und lieber gar nicht zu nahe, denn es ist ja schließlich ein heiliger Gott. Aber trotzdem glaube ich, dass viele Erwartungen haben an diesen Jesus. Eben vielleicht nur Gesundheit oder Wohlstand oder dass er unsere Probleme löst oder was immer es ist. Aber ich denke, für viele sind die Erwartungen, die wir an Jesus haben, eigentlich alle für dieses Leben. Wir haben sehr wenig Erwartungen für die Zukunft, für die Ewigkeit. Wir haben Erwartungen für 2014, aber nicht für die Ewigkeit. Und da sagt Paulus, wenn wir unsere Hoffnung nur in diesem Leben auf Christus gesetzt haben, sind wir erbärmlicher daran als alle anderen Menschen. Das ist ein sehr tiefgehender Vers, wenn wir den uns überlegen. Denn viele Christen geben den Eindruck, es lohnt sich, Christ zu sein in dieser Welt. Und Paulus sagt, wenn du nur für diese Welt Christ bist, dann bist du erbärmlicher als alle anderen Menschen. Dann hast du das völlig verfehlt. Nein, das Christsein macht nur Sinn, absolut nur Sinn, wenn es eine Ewigkeit gibt und wenn die Verheißungen, die Jesus gibt, für die Ewigkeit gelten. Denn für dieses Leben hat er uns keine Verheißungen gegeben. Er hat nicht gesagt, dass wir hier gesund sein werden oder dass es uns gut gehen wird. Im Gegenteil. Er hat gesagt, sie haben mich verfolgt, sie werden euch verfolgen. Und so sagt Paulus in seinem letzten Brief, kurz vor seinem Tod, dies ist ein wahres Wort. Wenn wir mit ihm sterben, werden wir auch mit ihm leben. Wenn wir mit ihm leiden, werden wir mit ihm herrschen. Dort mit ihm herrschen, aber das kann hier leiden heißen. Jesus ist als König in Jerusalem eingezogen, aber er wurde mit einer Dornenkrone gekrönt und er ritt auf einem Esel. Er kommt einmal in Herrlichkeit und dann auf einem weißen Pferd. In Offenbarung 19 lesen wir, auf seinem Gewand und auf seinem Schenkel stand folgender Titel geschrieben: König aller Könige, Herr aller Herren. Das war er immer und wird er immer sein. Das war er auch, als er nach Jerusalem eingezogen ist. Er war der König aller Könige. Er war der Herr aller Herren. Aber wie Donald schon gesagt hat, er hat seine Herrlichkeit abgelegt, um für uns ans Kreuz gehen zu können. Nun, ich denke, mir gefällt dieses Lied, ich weiß jetzt nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber auf Englisch, King of Kings and Lord of Lords. Er ist der König aller Könige, das lässt sich so leicht singen, aber nun, ich bin kein König und ich bin kein Herr, ist er deswegen auch mein König oder ist er nur König aller Könige? Die Frage ist, wie steht es bei mir persönlich? Denn es ist leicht, eben Jesus den König aller Menschen zu machen. Aber die Frage ist, wie steht, ist meine Beziehung zu ihm? Und wenn wir also Jesus hier in Jerusalem einziehen sehen, als König, als missverstandenen König, der dann ein paar Tage später hingerichtet wird, dann ist die Frage, wer ist er für uns? Und da ist einfach mein Gebet, dass jeder von uns sagen kann, mein Herr und mein Gott. Manche haben das vielleicht noch nie gesagt und sie sollten überlegen. Dieser Anspruch, den Jesus stellt, er ist König aller Könige. Und er kommt einmal tatsächlich als Richter. Und wir werden einmal alle vor ihm stehen, sagt Paulus ganz deutlich. Dann ist die Frage, wie meine Beziehung zu ihm war. Das ist die einzige Frage, die gestellt sein wird, gestellt werden wird. Es ist nicht, was wir alles Tolles getan haben oder ob wir Mitglied in der Gemeinde waren oder nicht, sondern die Frage, wie unsere Beziehung zu ihm war. War er mein Herr und mein Gott? Das ist die Anbetung, die, wie der Donald erst vorgelesen hat, die Gott sucht, diese Anbeter, die vor ihm niederfallen und ihr ganzes Leben ihm ausliefern. Ich denke, das soll uns auch dieser Text in Markus sagen. Das ist mein Gebet, dass das für jeden von uns ist. Vielleicht erneut, vielleicht, wenn du auf das Jahr 2013 zurückschaust, denkst du an Situationen, wo ja, du deine eigenen Wege gegangen bist. Es wäre ein guter Zeitpunkt, zurückzukommen und erneut zu sagen, mein Herr und mein Gott. Amen.